Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Die neue Bundesregierung ist im Amt und schon gibt es die ersten Entscheidungen, die auch für den Rohstoffmarkt wichtig sind. Welche das sind und wie es beim sicheren Hafen Gold jetzt weitergehen könnte, das bespreche ich mit Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank, zugeschaltet aus Frankfurt. Schön, Sie zu sehen.
Ja, ich freue mich auch, Herr Koch. Schönen guten Tag.
Die neue Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU hat schon in einem Handelsblatt-Interview gesagt, dass man einen Fokus auf Rohstoffe legen wolle und Klimaziele nicht unbedingt die erste Priorität hatten. Was bedeutet das jetzt generell für die Rohstoffmärkte?
Ja, ist ein recht spannendes Thema. Ich denke mal, das Thema ist jetzt auch dann gerade deswegen virulent geworden, weil wir ja gerade im Zuge des Handelskonflikts diese Exportbeschränkungen für seltene Erden, die aus China exportiert werden, ausgerufen bekommen haben von der chinesischen Regierung. Das sollte oder könnte so eine Art Weckruf gewesen sein. Man ist halt doch sehr stark abhängig davon, dass Rohstoffe für Infrastrukturmaßnahmen, für die Energiewende selbst ja auch, dass Rohstoffe zur Verfügung stehen und jetzt gerade diese sieben seltenen Erden, was übrigens auch keine Erden sind und die sind auch eigentlich nicht selten, aber sie konzentrieren sich sehr stark in der Herstellung und insbesondere in der Verarbeitung auch auf den Raum China. Also China hat da gerade für diese sieben Mineralien, Metalle, wie immer man das nennen mag, quasi Monopol. Und das zeigt uns nochmal, wie abhängig wir eigentlich davon sind, von Rohstoffen. Wir sind ja in Deutschland ein rohstoffarmes Land, müssen jetzt auch in Zukunft, worüber wir uns jetzt eigentlich Jahrzehnte schon unterhalten haben, aber woranach wir noch nicht gehandelt haben, um die Rohstoffversorgung kümmern und auch sicherstellen, dass die Rohstoffe, die wir jetzt auch für unsere Wirtschaft brauchen, die Wirtschaft soll ja wieder ein bisschen an Fahrt gewinnen. Und das wird nicht funktionieren, ohne dass wir eine gesicherte Rohstoffversorgung haben. Und das ist, glaube ich, das, was die Frau Reiche damit ausdrücken wollte.
Werden denn jetzt, wenn Klimaziele nicht mehr ganz so wichtig sind, erneuerbare Energien wie Wind, Wasser und Solar unattraktiver für Anleger?
Nein, ich denke eigentlich nicht. Das war nicht das, was Frau Reiche eigentlich damit ausdrücken wollte. Es geht nicht darum, dass wir jetzt ganz diese Ziele aufgeben sollen, was das Thema erneuerbare Energien anbelangt. Das will ja auch keiner eigentlich. Was, glaube ich, ja durchaus diskutabel ist oder diskutierbar ist, ob man jetzt die zeitlichen Vorgaben dafür streckt. Und das scheint auch dann der Fall zu sein. Man hat sich ja auch dann Vorgaben gesetzt, teilweise die über den Zielen der EU gelegen haben. Man wollte da also noch einen draufsetzen und das scheint wahrscheinlich einfach aus wirtschaftlichen Gründen auch nicht praktikabel zu sein. Und deswegen hat also das keinerlei negativen Einfluss darauf, dass wir diesen Weg weiter beschreiten werden. Wir werden auch weiter beschreiten müssen. Allerdings kann es durchaus sein, dass diese zeitlichen Ziele etwas gestreckt werden und deswegen erneuerbare Energien bleiben auch unter der neuen Regierung ein Thema. Nur werden sie vielleicht nicht mehr jetzt so mit Ausschließlichkeit verfolgt, wie es vielleicht bei der vorherigen Regierung der Fall gewesen ist.
Welche Rohstoffe könnten denn jetzt sogar profitieren von der neuen Bundesregierung?
Also ich denke mal, wir haben jetzt dieses Infrastruktur- und Verteidigungspaket auf den Weg gebracht. Dieses Sondervermögen in Anführungszeichen, was ja jetzt kein Vermögen eigentlich ist im Sinne dessen, wie es der Duden beschreiben würde, aber was uns halt der Bundesregierung erlaubt, zusätzliche Mittel aufzunehmen, um halt die teilweise doch etwas marode Infrastruktur, man denkt an Autobahnbrücken oder an, wir als Bahnfahrer wissen auch, dass die Deutsche Bahn nicht immer zuverlässig ist und da einen pünktlich dahin transportiert, wo man auch gerne sein möchte. Also da haben wir dann tatsächlich jetzt Investitionsbedarf und das bedeutet, gerade weil Infrastruktur und Verteidigung, das sind ja Bereiche, die dann durchaus wahrscheinlich rohstoffintensiv sein dürfen. Und was davon am meisten profitiert, denke ich mal, dürfen Industriemetalle in jeder Form sein, wenn wir neue Schienen bauen, neue Bahnstrecken oder Autobahnen oder einfach die Infrastruktur weiter verbessern, Brücken, Flughäfen modernisieren und was auch immer, Verteidigung natürlich auch. Dazu braucht man in jeder Form Metalle, wahrscheinlich auch Energierohstoffe natürlich auch, weil die Sachen müssen ja verarbeitet oder hergestellt werden. Also ich denke, das dürfte insbesondere den Industriemetallen und auch Energierohstoffen Rückenwind geben, wobei natürlich jetzt Deutschland so einen kleinen Teil der Weltkonjunktur ausmacht. Also es wird jetzt nicht für riesige Preissteigerungen sorgen, aber zumindest für doch etwas gesteigerte Nachfrage in den nächsten Jahren.
Ja, Nachfrage ist ein gutes Stichwort. Man liest, dass bei einigen Goldanbietern momentan nicht alle Positionen, nicht alle Größen, sage ich mal, von Goldbarren oder so vorhanden sind. Gibt es da Engpässe bei Gold?
Also ich denke mal eigentlich nicht, das Gold ist vielleicht nur nicht da, wo es sein sollte. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt tatsächlich einen riesigen Angebotsengpass haben. Wir haben jetzt natürlich in den letzten Monaten eine sehr starke Verlagerung von physischem Gold gesehen, was beispielsweise von jetzt Europa in die USA geliefert wurde, weil ja im Raum gestanden hat, dass auch Gold eventuell hätte bezollt werden können. Also Edelmetalle sind von den Zöllen bis jetzt ausgenommen. Ich glaube auch nicht, dass die Importzölle auf Edelmetalle von der US-Regierung erhoben werden, aber man wusste es ja bis zum 2. April nicht. Und deswegen ist sehr viel physisches Gold Richtung USA rübergewandert. Was man auch nicht vergessen darf, in China, die Nachfrage ist enorm, gerade auch nach physischem Gold, auch nach anderen Anlageprodukten. In China sind auch Quoten angehoben worden, die den Import physischen Goldes erlauben. Und da sieht man tatsächlich jetzt momentan sehr hohe Prämien auf physisches Gold, wenn man das mit anderen Goldformen vergleicht. Also das deutet an, dass die Nachfrage gerade in China momentan wieder enorm hoch ist, was man auch nachvollziehen kann. Die Leitzinsen wurden dort nochmal gesenkt. Es gibt relativ wenig Zinseinkommen. Der Wohnungsmarkt liegt der Leader, der Aktienmarkt geht so ein bisschen seitwärts. Und das bedeutet, dass die Chinesen weiterhin sehr stark in das gelbe Metall investieren. Und das könnte einer der Gründe dafür sein, dass tatsächlich am physischen Markt an einigen Stellen Knappheiten entstanden sind.
Wer das vielleicht umgehen will, man kann ja auch Gold als ETF, ETC kaufen, zum Beispiel mit Xetra Gold. Wäre das eine Alternative für Leute, die sagen, ich weiß sowieso nicht, wie ich das lagern soll und ob ich die Größe bekomme und dann gehe ich vielleicht in so ein Finanzprodukt?
Absolut, würde ich definitiv jedem empfehlen, weil wie Sie auch schon gerade sagten, Größen, man kann, ist ja das kleinste Zertifikat von Xetra Gold ist ja 1 Gramm oder verbrieft ja 1 Gramm. Also man kann sich da selbst seine Größen zusammenstellen. Man hat das Lagerproblem nicht, wie Sie es auch schon erwähnt haben. Und man hat auch eine sehr geringe Geldbriefspanne, also zwischen Ankaufs- und Verkaufspreisen. Man hat auch relativ geringe Kosten. Man muss sich selbst nicht um die Lagerung kümmern, nicht versichern. Man kann nachts ruhig schlafen. Das ist wie halt ja ein Zertifikat, wie eine Aktie im Depot. Man kann sich das sogar physisch auch ausliefern lassen, was dann halt mit zusätzlichen Kosten verbunden ist und was vielleicht auch nicht der eigentliche Sinn der Anlage ist. Aber ich würde jedem empfehlen, dass sich dann, der über Goldinvestments nachdenkt, eher über ETCs oder ETFs nachzudenken.
Ist denn jetzt noch die richtige Zeit zu kaufen? Wir sind ja fast schon immer noch auf diesen Rekordständen, einen Tick drunter. Aber ist das eine Zeit, um zu sagen, ich gehe mal Gold shoppen?
Ja, shoppen ist immer gut. Kriegt man jetzt nicht hier auf der Zeit in Frankfurt. Aber eigentlich würde ich sagen, ja, es kommt einfach zu einem Anlagehorizont dran. Wir haben jetzt schon so eine Korrekturbewegung gesehen. Jetzt ist auch diese sagen wir mal, Vereinbarung zwischen den USA und China, dass man die Zölle deutlich reduziert hat. Das hat dann tatsächlich dafür gesorgt, dass auch wieder Geld in die US-Aktienmärkte zurückgeflossen ist. Das Geld aus den sicheren Häfen in Anführungszeichen abgezogen wurde, also gerade aus den Goldmärkten auch. Gerade große US-Investoren haben ihre Goldpositionen reduziert. Man mag es kaum glauben, aber tatsächlich an den Terminbörsen in den USA sind die Kauf- oder die Long-Positionen auf dem niedrigsten Niveau seit 14 Monaten. Also sie sind gar nicht mehr so richtig dabei gewesen in den letzten Wochen. Bedeutet, wir haben schon eine Korrektur gesehen, die meiner Ansicht nach gesund war. Wir waren ja 25% seit Jahresbeginn im Plus. Irgendwann muss auch mal so ein Rücksetzer kommen. Frage ist natürlich nur, wie diese Sachlage jetzt weitergeht. Die Unsicherheiten werden nicht verschwinden. Was die Zollpolitik anbelangt, da haben wir jetzt die Hälfte ungefähr der Zollpause hinter uns. Bis Anfang Juli müssen dann tatsächlich die USA entweder die Pause verlängern oder es muss allmählich belastbare Vereinbarungen geben, erstens. Und zweitens ein Thema, was ich denke, was in den nächsten Wochen recht interessant werden wird, das ist das, was wir jetzt auch schon zwei noch mal gesehen haben, das sind die Diskussionen über die US-Staatsverschuldung. Da wird ja so ein Steuerpaket geplant und auf den Weg gebracht. Das hat jetzt zweimal dazu geführt, dass es an den Anleihemärkten einen kleinen Ausverkauf gab, was langlaufende Anleihen anbelangt. Also die Renditen steigen, weil die Anleger jetzt höhere Zinsen oder Renditen von den USA verlangen für die eventuelle Unsicherheit, die man mit diesem explosionsartigen Anstieg der Schulden verbindet. Also unabhängige Schätzungen sagen, 2 Billionen Schulden on top könnte dieses Steuerpaket bedeuten. Und das wiederum ist momentan ein starkes Diskussionsthema an den Goldmärkten. Also viele Anleger denken sich, dann nehme ich lieber was man nicht beliebig aufblähen oder vermehren kann, dann investiere ich etwas in Gold. denke ich, das Thema wird uns nicht verlassen. Und wir haben eigentlich auch geopolitische Konflikte leider immer noch eine ganze Menge da. Wir haben Unsicherheiten, was viele Finanzmarktsegmente anbelangt. Und deswegen denke ich, ein Anleger, der mittelfristig oder langfristig denkt, der sollte über ein Engagement in Gold auch an den Höchstständen oder an der Nähe der Höchststände nachdenken. Muss natürlich dazu sagen, es ist keine Einbahnstraße, das haben wir jetzt in den letzten Wochen gesehen. Es kann nochmal 10% nach unten gehen, aber nichtsdestotrotz, es spricht einiges dafür, dass Gold mittelfristig eher weiter ansteigen sollte.
Schauen wir mal auf ein anderes Thema. Der Ölpreis ist zuletzt ja doch schon deutlich runtergegangen. Vielleicht klären wir erstmal, warum. Und gibt es dann auch Chancen für Anleger in Öl zu investieren?
Ja, definitiv. Also der Ölpreis, da habe ich heute Morgen gerade einen Call gehabt, da habe ich 15 Minuten drüber geredet. Die Zeit haben wir aber leider nicht. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Der Hauptgrund ist, denke ich mal, dass die Erwartungen an die Weltkonjunktur, an die US-Konjunktur jetzt aufgrund des Handelskonflikt zurückgenommen wurden. Wir haben ja schon ein schwaches erstes Quartal in den USA gesehen. Das zweite wird wahrscheinlich jetzt etwas besser sein, aber diese Handelszollpolitik, die schadet halt den Lieferketten der Weltkonjunktur allgemein. Keiner weiß, was kommt. Das Schiff fährt in China los und weiß nicht, was für Zölle genommen werden, wenn es in den USA ankommt. Das sind halt Imponderabilien, die den Märkten nicht richtig schmecken und wo dann natürlich auch Erwartungen an die Weltkonjunktur zurückgeführt oder zurückgesetzt werden. Internationaler Währungsfonds hat zum Beispiel in seiner Frühjahrsprognose dann auch teilweise die Konjunkturerwartungen deutlich runtergenommen. Das bedeutet weniger schwächere Konjunktur, bedeutet weniger Ölnachfrage plus die OPEC-Plus-Länder, die haben ja den Markt so ein bisschen stabilisiert die letzten Jahre. Die haben aber jetzt auf Initiative von Saudi-Arabien beschlossen, die Produktion tatsächlich auszuweiten, trotz der fallenden Preise. Das hätten sie jetzt die letzten Jahre nicht gemacht. Ab Juni tun sie es wieder, also da kommt auch mehr Produktion rein und gleichzeitig gibt es dann noch so immer mal Ungewissheiten, die ich jetzt eigentlich ignorieren würde. Zum Beispiel gibt es ein Abkommen USA-Iran, dann könnte iranisches Öl wieder auf die Weltmärkte kommen, glaube ich momentan nicht dran, aber es ist etwas, was durch die Kaffee-Gerüchteküchen schwirrt. Und das setzt die Ölpreise unter Druck. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn die US-Regierung jetzt gemerkt hat, dass die Zollpolitik dann auch den Inlandsmarkt verunsichert, also die eigenen Firmen, die eigenen Verbraucher, da sieht man sehr schwache Verbraucherumfragen. Und man handelt jetzt ein bisschen konzilianter, man fährt das Thema ein bisschen runter. Und auch, wir haben ja fiskalische Stimuli, wir haben gesagt, Deutschland nimmt Geld in die Hand für Infrastruktur, für Verteidigung. China hat angekündigt, fiskalische Stimuli. Dann könnte das bedeuten, dass die Erwartungen jetzt an die Konjunktur global etwas zu niedrig sind, dass wir dann mittelfristig tatsächlich wieder höhere Ölpreise sehen werden, weil die Nachfrage steigen wird. Anleger können sich dann natürlich auch von profitieren, am einfachsten wahrscheinlich, indem man Aktien der Ölfördergesellschaften kauft. Da muss man schauen, in welcher Amt da liegen, in welchem Währungsraum die auch sind. Und ansonsten gibt es auch ein Angebot an Zertifikaten und Co. und ähnlichen Produkten. Jetzt ETCs ist ein Öl ein bisschen schwierig, weil das sich dann im Gegensatz zu Gold über die Dauer verflüchtigen könnte. Dann wird das eher ein gasförmiger Zustand, dann hat man das nicht mehr so richtig gelagert. Aber im Großen und Ganzen gibt es eine breite Angebotspalette für Privatanleger, auch davon zu partizipieren. Am ehesten, wie gesagt, über die Aktien der Ölproduzenten.
Ja, und eine Tonne Öl will man ja auch nicht zu Hause nach Hause geliefert bekommen. Das muss auch nicht sein. Wenn wir sonst noch schauen, was haben Sie noch so im Fokus? Ich höre öfter in den Tee- und Kaffeeküchen das Wort Silber.
Ja, genau. Da haben Sie mal ordentlich die Ohren gespitzt und auch richtig zugehört. Weil, was wir jetzt auch gesehen haben, eigentlich Gold und Silber so seit von 1. Januar bis 2. April, also bis die Zölle gekommen sind, wie so siamesische Zwillinge quasi, wenn man die Charts übereinander legt, hat man da fast einen Chart, wenn man das so indexiert auf 100. Jetzt haben wir das Problem gesehen, und das Problem, Goldpreis geht hoch bis auf $3,500 die Unze und der Silberpreis geht gleichzeitig ein ganzes Stück runter. Es gibt an den, also unter Händlerkreisen, die ich früher dann auch gemacht habe, schauen sehr viel auf die Gold-Silber-Ratio. Also das bedeutet, ich habe eine Unze Gold, wie viel Unzen Silber kann ich davon kaufen? Also wenn wir historisch betrachtet, sind wir da so bei 70 bis 75. 75 Unzen Silber sind eine Unze Gold. Jetzt sind wir aber bis auf 106 hochgestiegen. Also da man eine Unze Gold kauft deutlich mehr Unzen Silber, als es der Normalzustand ist. Warum ist das so? Es ist, Silber wird immer so ein bisschen als Industriemetall betrachtet. Ein großer Teil der Silbernachfrage kommt jetzt nicht, weil man sichere Häfen haben möchte, sondern es ist einfach auch Industrie, Solarindustrie und einige andere Industriezweige, die Silber gebrauchen. Und das spielt jetzt genau das, was bei Öl der Fall war oder auch bei Industriemetallen. die Erwartungen einer möglichen Konjunkturdelle aufgrund der US-Handels- und Zollpolitik spielt bei Silber eine große Rolle. Im Großen und Ganzen, aber viele, mit denen ich rede, auch mit Kunden, mit denen man redet, die sehen eigentlich eher Silber auch mittelfristig auch höher. Man darf nicht vergessen, Gold hat 3.500 Allzeithoch gemacht, riesig. Silber schon mal bei 50 Dollar, die Unze gehandelt sind wir bei 32, Pi mal Daumen. Also da ist noch einiger Platz nach oben, einiger Raum nach oben. Und wenn jetzt die Weltkonjunktur sich tatsächlich so stark abschwächt, wie es an den Märkten momentan gepreist ist, dann sollte auch Silber noch Nachholpotenzial haben und Aufwärtspotenzial haben.
Ja, also wieder viele spannende Themen an den Rohstoffmärkten und ich habe das Gefühl, das wird uns über den Sommer auch noch ordentlich bewegen. Vielen Dank an Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank nach Frankfurt.
Gerne, Herr Koch, ich freue mich auf nächsten Monat.
Danke an Sie und danke an Sie und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Mehr Infos hier in den Kommentaren noch und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.